Die Lage für den Wolf in Deutschland ist dramatisch. In allen 100 Simulationen führte eine nur geringfügige Anhebung der Mortalitätsrate zum Aussterben der Population. Ich wiederhole, zum Aussterben der Population, ohne dass das aufgehalten werden kann. Das heißt, wenn hier jetzt noch eine Bestandsregulierung eingeführt wird oder der illegalen Jagd nicht endlich mehr Einhalt geboten wird oder irgendeine Katastrophe eintritt, dann sterben die Wölfe in Deutschland wieder aus.
Hier ist der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe, von und mit Sabine Sebald.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe vom Wolfspodcast. Wir sind ja eigentlich in der Sommerpause, aber wir haben ja immer gesagt, wenn irgendetwas passiert, dann sind wir natürlich auf Empfang und auch jederzeit bereit, darüber zu sprechen in diesem Podcast. Und dieser Fall ist nun heute am 31.07.2025 eingetreten. Ihr habt es alle mitbekommen. Heute wurde bekannt, was die Bundesregierung in Sachen Erhaltungszustand an die EU-Kommission gemeldet hat. Und ich habe mir einen Gast eingeladen. Sie heißt Ines und ich begrüße sie ganz herzlich an dieser Stelle. Hallo Ines.
Ja, hallo Sabine.
Magst du dich ganz kurz vorstellen?
Ich bin Regierungsoberamtsrätin, Diplom-Verwaltungswirt und arbeite seit 30 Jahren im öffentlichen Dienst in einer Bundesbehörde. Und was heute zum Thema Artenschutz mit einer so wichtigen Art passiert ist, das ist einfach sehr peinlich für das Bundesumweltministerium.
Wir haben uns ja kennengelernt, das können wir vielleicht an dieser Stelle auch mal sagen, über deine ehrenamtliche Tätigkeit im Natur- und Artenschutz. Du machst dich ja für den Wolf stark, du bist in mehreren Vereinen aktiv und über diese Arbeit haben wir uns kennengelernt und ich durfte ja in der Vergangenheit auch öfter schon mal deine Expertise anzapfen und deshalb freue ich mich ganz, ganz doll, dass du hier heute bei mir im Podcast zu Gast bist, um über dieses wichtige Thema zu sprechen.
Ja, danke schön.
Wir mussten ja so ein bisschen deine berufliche Funktion, habt ihr ja vielleicht gemerkt, so ein bisschen verklausuliert bringen. Das hat Gründe, dass wir eben halt hier ganz klar trennen müssen, berufliches und privates. Und wir sollten vielleicht an dieser Stelle auch sagen, du bist hier heute privat, ne?
Ja, genau. Ich bin hier heute privat. Dennoch kommt es mir natürlich zugute, dass ich aufgrund meiner juristischen Ausbildung und aufgrund meiner Tätigkeit als Beamtin im öffentlichen Dienst seit 30 Jahren im Thema Arten- und Naturschutzrecht ja, sehr gut bewandert bin.
Allerdings, so ich finde, du bist wirklich eine der ausgewiesenen Expertinnen an diesem Bereich und ich kriege das ja mit. Wir sind ja auch in verschiedenen Chatgruppen zusammen und ich lese ja immer mit riesigem Interesse und das werden jetzt viele, die dich kennen, bestätigen, dass das, was du immer in Input bringst, ist ungemein wertvoll und sehr, sehr wichtig. Ines, die letzten Wochen, die waren für uns, die wir uns für die wilden Wölfe einsetzen, die waren irgendwie merkwürdig, ne? Alles ging in die Sommerpause. Man hatte so das Gefühl, okay, jetzt ist erstmal Schluss, jetzt können wir erstmal alle ein bisschen durchatmen. Und doch wussten wir ja, es steht ja noch was an, es liegt noch was in der Luft. Da ist ja dieser 31. Juli, da müssen ja diese Daten zum Erhaltungszustand an die EU-Kommission geliefert werden. Und da ist ja immer auch mal was durchgesickert zwischendurch. Ich war zum Beispiel bis gestern echt der Meinung, dass dieser unbekannte Erhaltungszustand bundesweit kommuniziert wird. Das ist ja mal an irgendeiner Stelle durchgesickert. Bei dir glaube ich auch, ne?
Also es kamen viele Meldungen, viele widersprüchliche Meldungen. Und da das alles nicht verifizierbar war, sollte das meiner Meinung nach dazu dienen, Verwirrung zu stiften und vor allen Dingen auf Seiten der NGOs, der Wolfschützer, Unsicherheit zu schüren. Aber ich muss gleich warnen, die Ruhe trügt. Okay. Da finden im Hintergrund ganz gefährliche Sachen statt.
Dann lass uns doch erstmal ganz kurz das Thema von vorne aufrollen und erstmal besprechen für all diejenigen, die jetzt das noch gar nicht wissen, was haben wir, mit wir meine ich jetzt die Bundesregierung, denn jetzt an die EU-Kommission gemeldet?
Also im Rahmen der FFH-Richtlinie Artikel 17 ist alle 6 Jahre der sogenannte Erhaltungszustand an die EU-Kommission zu melden. Stichtag für diese Meldung ist der 31.07. Und Deutschland hatte wohl eine Verlängerung dieser Frist beantragt, weil sie sich zur Zustandsbewertung des Wolfes mit den Ländern nicht einigen konnten, mit den Bundesländern. Mhm. Das wurde aber seitens der EU-Kommission abgelehnt, also, dem Vernehmen nach.
Ne? Das heißt, mit nicht einigen konnten, da war richtig Zoff, ne? Hinter den Kulissen.
Ja, also es ist ja bekannt, das Land Sachsen-Anhalt hatte das auch öffentlich gemacht, dass man die wissenschaftliche Basis nicht verlassen möchte und dass die Zustandsbewertung natürlich auf objektiven wissenschaftlichen Daten basieren muss. Und man wollte halt diesen politischen Diskurs nicht unterstützen. Das heißt, willkürlich politisch einen sogenannten günstigen Erhaltungszustand zu erklären und den an die Kommission zu melden.
Ist Sachsen-Anhalt das einzige Land, was sich da gesträubt hat? Haben alle anderen mitgespielt bei diesem politischen Poker?
Das weiß ich nicht. Also Sachsen-Anhalt hat das gesagt. Mhm. Auch im Übrigen, vielleicht könnt ihr euch erinnern, im April war das, da gab es ja diese Bundesratsinitiative und den Bundesratsbeschluss, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen und das BNHG zu ändern. Und da hatte Sachsen-Anhalt als einziges Land eine Gegendarstellung dazu eingereicht, dass sie damit nicht einverstanden sind, weil das halt nicht den Vorgaben der FFH-Richtlinie entsprechen würde. Mhm. Und auch nochmal darauf hingewiesen, dass ja eine Klage vor dem EuGH seitens einer italienischen NGO eingereicht worden ist. Und dass man doch besser abwarten sollte, bis darüber entschieden worden ist, statt hier voreilig Gesetzesänderungen durchzuführen, die sich im Nachhinein als rechtswidrig oder nicht europarechtskonform erweisen könnten.
Okay. Ja. Dann lass uns mal ganz kurz darüber sprechen, was
und zu diesem Stichtag muss ich noch sagen, ne? Weil die sich halt nicht einigen konnten mit den Ländern über diese Zustandsbewertung des Wolfes und aber der Termin gehalten werden musste und um nicht den FFH-Bericht aufgrund des Wolfes scheitern zu lassen, hat man die Variante gewählt, dass man jetzt gesagt hat, Zustand unbekannt.
Aber nur in einigen Teilen. Genau, erzähl jetzt mal ganz kurz en Detail, was wir jetzt gemeldet haben. Das ist jetzt wirklich also interessant, da wird spannend.
Das wird ja immer kurioser. Also es ist natürlich richtig, dass Deutschland Teil von drei biogeografischen Zonen ist. Das ist die Atlantische, dann die Kontinentale und die Alpine Region. Das ist vollkommen richtig. Das Bundesumweltministerium hat heute mit seiner Pressemitteilung seinen Bericht nach Artikel 17 der FFH-Richtlinie an die Kommission veröffentlicht und hat darin mitgeteilt, dass erstmals für den Wolf, für die Atlantische Region ein günstiger Erhaltungszustand gemeldet wurde. Für die kontinentale Region wurde der Zustand unbekannt gemeldet. Und für die alpine Region wurde faktisch nichts gemeldet.
Das heißt also, es wurde zum ersten Mal unterschieden. Normal wurde ja der Erhaltungszustand immer national bewertet und übermittelt. Und jetzt hat man hier zum ersten Mal unterschieden zwischen in dem Fall jetzt zwei Regionen.
Genau. Und es entspricht auch nicht den Vorgaben der FFH-Richtlinie, eine Zustandsbewertung auf Ebene der biogeografischen Regionen in einem Mitgliedstaat der EU durchzuführen, sondern die Meldung ist für den Gesamtzustand.
Eben.
Abzugeben, ne? Das heißt, für das gesamte Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates.
So war mir nämlich auch. Das hatte ich nämlich auch mal so in Erinnerung, dass das immer die ganze Nation betreffen musste. Dann ganz kurz, wer gehört zu welcher Region? Das müssen wir ganz kurz klären. Also wir haben jetzt erstmal die Atlantische Region. Wer genau ist davon betroffen?
Also die Atlantische Region, davon sind Teile von Niedersachsen und NRW betroffen. Mhm. Und das müsste oben...
Die Nordseeküste.
Genau. Ja, das müssten auch Teile von Schleswig-Holstein sein.
Okay, aber NRW auch.
Genau, NRW auch, richtig.
Ja, und dann haben wir die kontinentale Region. Also das ist der größte Teil des Bundesgebietes.
Das ist der größte Teil mit den wolfsreichen Bundesländern Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Teile von Niedersachsen.
Und Mecklenburg-Vorpommern.
Und BIPOM, genau. Ja.
Dort ist der Erhaltungszustand unbekannt. Und wir halten fest, oh, ich muss auch lachen, entschuldige. Und dort oben, Atlantische Region, dort ist er günstig. Also sprich auch NRW mit vier Rudeln. Nur mal so ganz kurz, um das zu klären. Die meinen das ernst, das haben die so gemeldet.
Ja.
Gut, so dann haben wir die alpine Region, da ist ja nichts.
Nee, da ist gar nichts, genau. Das ist ganz ganz weit unten im Süden, da ist nur ein ganz schmaler Streifen. Das kann man, wie gesagt, gut auf der Karte sehen, die das BfN bereitgestellt hat.
Dann lass uns ganz kurz die Frage klären, was ist der günstige Erhaltungszustand? Was ist das für eine Größe und welche Maßeinheit, nenne ich jetzt mal so, liegt dem zugrunde? Das müssen wir ganz kurz klären.
Also, der günstige Erhaltungszustand, was das ist, das definiert Artikel 1 der FFH-Richtlinie. Dazu steht Erhaltungszustand einer Art, also ganz konkret Artikel 1 Buchstabe I der FFH-Richtlinie. Erhaltungszustand einer Art kann als günstig betrachtet werden, wenn aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, dass diese Art ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraums, dem sie angehört, bildet und langfristig weiterhin bilden wird. Und, das ist ganz wichtig im im Recht, dass da immer ein Und steht, weil das bedeutet, dass die Voraussetzungen kumulativ, also alle gegeben sein müssen, damit das erfüllt ist, das Merkmal. Und das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt, noch in absehbarer Zeit vermutlich abnehmen wird. Und ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vorhanden sein wird, um langfristig ein Überleben der Population dieser Art zu sichern.
In Zahlen? Haben wir da in etwa Zahlen, was das bedeuten würde für Deutschland?
Nein, und das ist eben das Problem. Man kann das nicht an Zahlen festmachen. Das widerspricht der Wissenschaft.
Okay.
Man kann, wenn das auf wissenschaftlicher Basis ermittelt worden ist, man kann sogenannte Referenzwerte dafür ermitteln. Aber die müssen auf wissenschaftlicher Basis ermittelt werden und nicht politisch festgesetzt werden, wie zum Beispiel im Fall von Schweden. Das geht dann nach hinten los.
Also Schweden macht das ja ganz willkürlich. Die sagen jetzt, wir reduzieren von 300 auf 170 Wölfe. Nagel mich nicht fest, aber ich glaube, die Zahlen stimmen. Und mit 170 haben wir locker einen günstigen Erhaltungszustand. Die machen das ganz einfach so Pi mal Daumen.
Das ist das Problem. Man setzt den Referenzwert so niedrig an, dass quasi mathematisch alle Ampeln auf grün springen. Diese Voraussetzung, die ich eben vorgelesen habe, die nennt man Parameter. Und wenn man über das Artikel 17 Webtool reinschaut, kann man das auch sehen, dass diese Definition aufgeteilt auf diese Parameter alle aufgeführt werden in dieser Tabelle. Und jeder dieser Parameter muss eigenständig bewertet werden.
Okay. Das heißt aber, so ein Referenzwert ist ja eigentlich gar nicht vorgesehen. Das hat Schweden jetzt mal so eingeführt, oder?
Genau, ja. Ne? Wie gesagt, man kann das machen, aber das muss dann auf wissenschaftlicher Basis erfolgen.
Okay. Also Wissenschaft ist das Maß aller Dinge beim Erhaltungszustand. Und das, was wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, dass Mecklenburg gesagt hat, wir haben den günstigen Erhaltungszustand, Bayern ja, glaube ich, auch, ne, ganz exotisch, mit 7 Wölfen oder was, wenn überhaupt. Also absolut ein No-Go, das spottet der Wissenschaft, richtig?
Ja, das ist richtig. Und es widerspricht auch der FFH-Richtlinie und den Urteilen des EuGH dazu. Das heißt, das hatten wir ja vorhin schon mal, es kann nicht eine einzelne Region für sich, also sprich ein Bundesland, für sich den günstigen Erhaltungszustand erklären.
Okay.
Widerspricht den Vorgaben der FFH-Richtlinie, denn, so steht es auch in einem der Urteile drin, es ist so begründet, jedes Land, jedes Mitgliedsland hat die Pflichten der FFH-Richtlinie zu erfüllen für sein Staatsgebiet.
Okay.
Und kann sich nicht darauf berufen, wie zum Beispiel im Fall Estland, dem wir ja das letzte Urteil des EuGH zu verdanken haben. Da wurde nämlich gesagt, na, in Russland gibt es ja so viele Wölfe. Die rechnen wir hier einfach hinzu und dann haben wir in Estland auch einen günstigen Erhaltungszustand und dann können wir die Wölfe hier abknallen.
Okay.
Das geht nicht. Ja? Jeder Staat ist verpflichtet, die auf seinem Hoheitsgebiet die Ziele der FFH-Richtlinie zu verwirklichen.
Okay.
Wenn man jetzt mal wieder auf die biologische, wissenschaftliche Ebene zurückgeht, was war denn das ursprüngliche Verbreitungsgebiet des Wolfes? Ganz Europa. Ganz Europa. Bevor wir ihn ausgerottet haben.
Ja. Der Erhaltungszustand ist also eine wissenschaftliche Größe und an der müssen wir uns halt orientieren und der haben wir uns ja auch verpflichtet als EU-Staat.
Genau.
Ne?
Ja.
Wo liegt denn jetzt genau das Problem bei dem, was wir, ich sage mal wir, die Bundesregierung heute gemeldet hat?
Deutschland hat europaweit mit das beste Wolfsmonitoring aufgestellt.
Mhm.
Ne?
Ja.
Und ganz beispielhaft sind die Länder Sachsen-Anhalt und Sachsen, die das wirklich in hervorragender Weise auf wissenschaftlicher Basis erfüllen. Und das ist dort den Naturschutzbehörden unterstellt und das läuft einfach prima.
Mhm.
Mit Unterstützung zahlreicher ehrenamtlicher Monitorer.
Mhm.
Und also das ist eigentlich beispielhaft. Und sich dann hinzustellen, und man muss sich mal vorstellen, ne, wir haben in Deutschland zwei ganz renommierte, weltweit anerkannte Wolfsforscher. Das ist einmal die Gesa Kluth und die Ilka Reinhardt. Und auch beim BfN sitzen ganz viele hochengagierte, hochqualifizierte Wissenschaftler, die an der Erstellung des Berichtes der Zustandsbewertung erarbeitet haben. Und wenn sich jetzt die Regierung oder das Bundesumweltministerium hinstellt und den Zustand meldet, ja, unbekannt.
Mhm.
Also wie müssen sich dann diese Wissenschaftler,
ja,
und diese Mitarbeiter fühlen?
Ja,
das ist doch wirklich beschämend.
Das ist super beschämend. Ja. Du hast ja auch Kontakt mit denen in Teilen. Wie fühlen die sich denn? Hast du mal was davon gehört? Also wie gehen die damit um?
Die schütteln nur noch mit dem Kopf.
Ja.
Ja,
also BfN zum Beispiel auch, die hatten ja auch einen Bericht vorbereitet. Das hat ja Riff Reporter heute auf Instagram, glaube ich, gemeldet. Und die haben auch Auszüge daraus gezeigt. Und daraus ging ja ganz deutlich hervor, dass der Erhaltungszustand alles andere als günstig ist. Aber irgendwie wurde das im Laufe der letzten Wochen nochmal überarbeitet, ne? Das ist ja dann auch gezeigt worden als Screenshot. Und dann plötzlich war ein ganz anderer Tenor zu sehen. Also BfN musste da in irgendeiner Weise auf irgendwas reagieren. Man kann jetzt nur mutmaßen. Was glaubst du, wer dahinter steckt und warum das geändert wurde? Und wieso sowas überhaupt möglich ist, dass man auf Wissenschaftler Druck ausübt, ja, willfährige Entscheidungen zu treffen?
Was der wahre Grund ist, warum das damals gekippt ist, das fing ja an mit der Anti-Wolfs-Kampagne auf EU-Ebene von Frau von der Leyen, obwohl der Riss ihres Ponys nicht das Ausschlaggebende war. Also das war ein willkommenes Narrativ, um hier der Öffentlichkeit zu verkaufen, jetzt müssen wir was gegen die Wölfe tun. Und die Agrar- und Jagdlobbyisten, die haben das natürlich dann sofort aufgegriffen und ihre Hetz- und Desinformationskampagne gegen den Wolf massiv verstärkt. Und dann geschah ein sogenannter U-Turn, so nennt man das auf EU-Ebene in der EU-Kommission. Wir wissen ja alle, dass der vorherige Umweltkommissar Sinkevicius sehr gut war und pro Wolf war und sogar noch ein Pilotverfahren gegen Deutschland eingeführt hat wegen der Einführung des Paragraphen 45a BNHG. Das läuft übrigens immer noch, aber ruht jetzt natürlich.
BNHG ist das Bundesnaturschutzgesetz.
Entschuldigung, genau.
Einmal nur kurz erklären, genau.
Ja, das Bundesnaturschutzgesetz und welche Interessen wirklich dahinter stecken, ich vermute, also das wissen wir ja alle, das ist ja offensichtlich, dass seitens der Agrarlobby ganz besonders großer Druck durchgeführt worden ist, weil man möchte, im Prinzip ist es das Ziel, alle Naturschutzvorschriften platt zu machen.
Mhm.
Wir erleben das ja auch gerade wieder mit dem Angriff auf die Verordnung zur Wiederherstellung der Natur. Da sind sogar die CDU-geführten Landwirtschaftsministerien aus Deutschland auf die EU-Kommission mit einem Brandbrief zugegangen. Sie möchten doch die Verordnung zur Wiederherstellung der Natur wieder abschaffen und so weiter.
Mhm.
Und der Wolf diente hier nur als Testballon.
Mhm.
Dadurch, dass das gelungen ist, übrigens in absolut rechtswidriger Weise und unter Ausschluss jeglicher Wissenschaftler, den Schutzstatus in der FFH-Richtlinie zu ändern und das in der Art und Weise zu machen, dass man den Artikel 19 FFH-Richtlinie umgeht und dass denen das gelungen ist. Das war jetzt quasi der Testballon.
Mhm.
Ne? So, wie weiche ich die FFH-Richtlinie auf?
Mhm.
Das heißt, die Box der Pandora ist jetzt geöffnet.
Das heißt, es werden weitere Artenfolgen.
Aber sicherlich. Die Angriffe seitens der Konservativen und der Rechtsextremen, die gehen natürlich weiter.
Mhm. Mit dem Ziel, die Natur maximal auszubeuten, ne? Zur Gewinnmaximierung in allen Bereichen.
Weil die stört ja, ne? Weil Landwirtschaft, der Agrarsektor, der muss natürlich Rücksicht nehmen auf die Naturschutzgebiete. Das fängt bei dem Einsatz von Düngemitteln an. Und dann kommt natürlich auch noch die Jagd. Die möchten sich natürlich auch nicht vorschreiben lassen, hier Rücksicht auf Artenschutz zu nehmen oder ja gar Tierschutz zu nehmen. Wir wissen ja alle, dass selbst geschützte Arten nicht sicher sind vor einer Bejagung, dass sogar rote Listearten in Deutschland bejagt werden. Also es ist ein Generalangriff auf den Natur- und Artenschutz.
Der Wolf war der Anfang, ein Versuchsballon, jetzt geht es richtig weiter. Aber wie läuft es denn jetzt für den Wolf generell weiter? Das interessiert ganz, ganz viele und ich habe auch viele Anfragen dazu heute erhalten. Also noch ist der Wolf ja streng geschützt bei uns und doch sprechen ja die Jagdverbände schon davon, die Welpen dieses Jahres im Herbst zu entnehmen. Das war ja das erklärte Ziel und die haben sich ja auch davon erhofft, dass der Erhaltungszustand als günstig gilt, um das dann zu tun. Glaubst du, dass die jetzt dort, wo der Erhaltungszustand als günstig erklärt wurde, nämlich in der atlantischen Region, dass sie da jetzt anfangen, die Wölfe abzuschießen?
Also was sie tatsächlich machen, kann ich nicht vorhersagen. Ich würde es ihnen zutrauen, obwohl das natürlich rechtswidrig ist. Und wir wissen natürlich alle, dass das sowieso schon längst geschieht.
Gut, das ist die illegale Bejagung. Aber werden die jetzt anfangen, wirklich im Herbst in dieser atlantischen Region, wo der günstige Erhaltungszustand gemeldet wurde, also sprich, ich wiederhole nochmal, Nordseeküste, Teile von Niedersachsen, Teile von Schleswig-Holstein, Teile von NRW, wird es da jetzt eine Wolfsjagd geben ab Herbst?
Ich weiß nicht, ob es die geben wird. Rechtlich ist das verboten, ne? Können wir ja nochmal im Detail darauf eingehen. Mhm. Also das ist dieses sogenannte regional differenziertes Bestandsmanagement. Genau. Das ist ja eine Forderung der Jägerschaft gewesen. Und das ist aber rechtlich nicht zulässig. Auch nicht bei gesenktem Schutzstatus des Wolfes. Das widerspricht der FFH-Richtlinie und das widerspricht den Urteilen des EuGH zur FFH-Richtlinie. Mhm. Weil, wie gesagt, wenn ihr euch vielleicht an das berühmte Spanien-Urteil erinnern könnt, da war es ja auch so, dass der Wolf einmal auf Anhang 4 und einmal auf Anhang 5 war oder ist immer noch. Ich weiß nicht, ob Spanien mittlerweile seine nationalen Gesetze angepasst hat. Und da hat das EuGH ganz klar geurteilt, solange der Wolf in einem Teil des Landes, nicht in einem günstigen Erhaltungszustand ist, darf er nicht bejagt werden, besteht ein Jagdverbot. Mhm. Ja, also. So. Und das kann man, also wie gesagt, rechtlich ist es nicht zulässig, aber ich befürchte, dass die sich nicht davon abhalten lassen werden.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, also was gelten denn Gesetze, Recht und Wissenschaft hier noch? Diese Frage, die ist jetzt ein bisschen polemisch, aber muss man ja stellen bei den Dingen, die wir jetzt so erleben.
Genau, und zu dem Punkt, da muss ich jetzt echt mal was loswerden, weil, wie soll ich das sagen, ich muss mir das jetzt mal von der Seele reden, das bedrückt mich so lange. Schon, weil angesichts der Tatsache, dass ich seit 30 Jahren im öffentlichen Dienst bin und wirklich die Arbeit von Behörden, von Ortsbehörden bis zu Bundesbehörden kenne und auch gearbeitet habe, auch im Ausland tätig gewesen bin und so weiter. Und ich habe in meinem Studium gelernt, Deutschland ist ein demokratischer Rechtsstaat. Aber was ich hier in Sachen Wolf erlebt habe, in den letzten Monaten oder zwei Jahren, kann man schon fast sagen, was sich hier für Abgründe aufgetan haben seitens der Behörden, die wissentlich und wiederholend rechtswidrige Bescheide ausgestellt haben und wissentlich Recht und Gesetz gebrochen haben, um halt diese Situation, wie sie jetzt ist, herbeizuführen. Das heißt, in der Öffentlichkeit behaupten zu können, rechtssichere Entnahmen von Wölfen sind ja gar nicht möglich, also müssen wir den Schutzstatus ändern. Mhm. Und dass das aber gelogen ist, weil in Wirklichkeit waren diese Bescheide, die erstellt worden sind, die wurden deshalb von den Gerichten gekippt, weil in den Fällen kein oder hundsmiserabler Herdenschutz nur vorgelegen hat.
Genau.
Das ist die Wahrheit. Und ich bin wirklich entsetzt, ja, über solche Kollegen, die das mitgemacht haben. Die sollten sich schämen. Die haben alle einen Amtseid geleistet, Recht und Gesetz zu wahren. Und wie die sich hier verhalten und dass sich dann Politiker davon hertreiben lassen oder Behördenleiter ihre eigenen Bearbeiter noch unter Druck setzen, mundtot machen und die anweisen, solche rechtswidrigen Bescheide rauszulassen. Also jeder Beamte hat die Pflicht zu remonstrieren, wenn gegen Recht und Gesetz verstoßen wird. Das heißt, das sollte man vielleicht meinen Kollegen noch mal ganz klar ins Bewusstsein rufen. Ja. Denn was hier geschieht, ne, ist nicht nur schlimm für den Artenschutz und für den Wolf. Nein, es untergräbt Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit unseres Staates. Und das ist ganz, ganz gefährlich.
Das ist nämlich genau der Punkt, dass das Vertrauen in die funktionierende Demokratie immer weiter schwindet in einer Zeit, in der die Demokratie sowieso von allen Seiten unter Beschuss steht. Da ist das jetzt im Prinzip ein weiterer Sargnagel und ich finde das auch super gefährlich, dass solche Dinge hier passieren. Ich sag dir ganz ehrlich, hättest du mir das alles vor 2 Jahren erzählt, ich hätte gesagt, das ist nicht möglich, das wird hier bei uns nicht passieren. Überall anders, ja, aber nicht hier. Also mich macht das auch total fertig, was hier gerade passiert.
Deswegen sage ich, ich bin so entsetzt, ich hätte das nie für möglich gehalten.
Jetzt natürlich die Frage, was wird denn jetzt die EU-Kommission sagen?
Gar nichts.
Zu diesem Bayern. Aber pass auf, das ist ja so, als wenn ich in der Schule eine Arbeit schreibe, alle Kinder beantworten die Fragen oder schreiben einen Text und ein Kind gibt ein leeres Blatt ab und sagt, ich möchte aber, dass das leere Blatt genauso akzeptiert wird, wie die Kinder, die geschrieben haben. Da wird jeder Lehrer sagen, nö, du kriegst nur 6. Ja? Nee. Kann ich nicht durchwinken. Und hier, wir haben unsere Hausaufgaben schlicht und ergreifend nicht gemacht, um es deutlich zu machen. Mhm. Die WissenschaftlerInnen schon, die haben die Vorarbeit geleistet, aber das, was jetzt abgeliefert wurde, heißt ja einfach mal setzen 6. Wir haben ja im Prinzip Scheiße abgeliefert. Da muss doch die EU-Kommission jetzt sagen, nee, Freunde der Nacht, was habt ihr denn hier? Also das erstmal geht das gar nicht zweigeteilt. Was sind das für Zahlen? Auf wessen Grundlage ist hier jetzt unbekannt? Wir zahlen doch hier, wir finanzieren doch Monitoring. Wieso ist in den Ländern die Zahl der Wölfe unbekannt? Weißt du? Das sind doch die Fragen, die jetzt kommen müssen. Meinst du, die kommen oder meinst du die EU-Kommission? Da gibt's Absprachen vorher, die halten still.
Ja, definitiv.
Das habe ich heute auch gehört. Ich wollte von dir aber eigentlich was anderes hören.
Das ist doch, ja, das ist aber so. Du brauchst ja nur den berühmten Fall Schweden anschauen. Seit 15 Jahren guckt die Kommission praktisch zu, wie die schwedische Wolfpopulation wieder ausgerottet wird und tut nichts.
Okay, das heißt, es ist tatsächlich brenzlig jetzt, diese Situation.
Ja, natürlich. Okay. Ja. Und auch, dass die Kommission, die hat das ja mit aller Macht, wirklich mit politischer Willkür, wirklich in rechtswidriger und demokratieverachtender Weise durchgedrückt, den Schutzstatus zu senken.
Ja.
Nämlich auch mit der Absicht, so jetzt ist er auf Anhang 5, jetzt haben die Staaten mehr Flexibilität und jetzt können sie machen, was sie wollen. Aber jetzt kann die Kommission sagen, so jetzt habt ihr eure Flexibilität und jetzt lasst mich mit dem Wolf in Ruhe. Sie wollen sich mit dem Thema Wolf nicht mehr beschäftigen.
Okay, müssen sie aber, wird aber kommen. Ich denke mal, es wird eine Menge Gegenwind kommen. Aber nochmal ganz kurz zum unbekannten Erhaltungszustand in der kontinentalen Region. Wir reden jetzt hier von Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt. Die Länder mit den hohen Wolfsbeständen, wenn ein unbekannter Erhaltungszustand herrscht, dann ist nach meinem Rechtsempfinden ja eine Bestandsregulierung gar nicht möglich, oder?
Richtig, das heißt,
das steht dann dürfen auch, die Brandenburger, die so am lautesten geschrien haben, Brandenburg und Sachsen glaube ich nicht, aber Brandenburg hat ja sehr laut geschrien, Mecklenburg will ja auch eine Bestandsregulierung, das dürfen die dann gar nicht. Also die sind leer ausgegangen.
Richtig.
Okay.
So sieht's aus, ne? Da stand auch nochmal, ich glaube, es war in dem letzten Urteil, im Estland-Urteil stand es drin vom EuGH, wenn ein Bestandsmanagement eingeführt wird, dann muss sichergestellt sein, dass ein Monitoring vorliegt, was auf objektiven, das heißt wissenschaftlichen Daten beruht. Mhm. Und das muss nachweisbar sein. Mhm. Und das gilt praktisch auch für die Zustandsmeldung unbekannt. Unbekannt heißt ja, ich habe kein Monitoring gemacht. Und dann darf ich auch kein Bestandsmanagement machen.
Okay. Alter
Schwede. Ja, das ist praktisch, genau,
wie so sieht's aus. Haben wir denn da schon Reaktionen aus den Ländern?
Also ich habe heute bei Facebook eine Meldung gesehen von Hupsi Aiwanger.
Aber Hupsi, Hupsi, genau, Hupsi, wo ist Hupsi eigentlich drin? Der ist jetzt kontinental. Der hat einen günstigen Erhaltungszustand, oder?
Nee, unbekannt.
Unbekannt, okay. Also bei Hupsi darf nicht gejagt werden, aber der wird natürlich jagen.
Ja, das passiert ja schon die ganze Zeit. Ja.
Genau, das wissen wir ja, deswegen gibt es ja auch so wenig Wölfe in Bayern. Also genau. Was hast du denn von Hupsi gehört heute?
Also Hupsi hat, glaube ich, geschimpft. Wie hat er sich ausgedrückt? Dieser politische Eiertanz oder so in dieser Form, der muss endlich beendet werden und Deutschland muss für ganz Deutschland den günstigen Erhaltungszustand erklären und nicht nur für die Atlantische. Mhm. Ja, mhm. Und der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, der Ruckwi, der hat das natürlich auch gefordert. Mhm. Ja. Aber die, entweder die können nicht lesen oder die wollen die Urteile des EuGH nicht verstehen. Das ist ganz klar geregelt.
Für mich ist das so ein bisschen das Pipi-Langstrumpf-Prinzip. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
Oder die stehen jetzt da wie kleine Kinder und stampfen mit den Füßen. Ich will, ich will, ich will. Mhm. Ja, so. Und die haben natürlich ihren Willen jetzt nicht gekriegt. Mhm. Erstmal vorläufig, ne, weil auch mit gesenktem Schutzstatus ist eine Bejagung oder ein regional differenziertes Bestandsmanagement nicht möglich. Mhm. Und da sind die jetzt erstmal gnatzig. Okay. Ne? Aber, wie gesagt, jetzt kommt noch das ganz große Aber, ne, was jetzt, hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet, die Stille trügt.
Mhm. Ne? Das heißt?
Ja, nun steht ja im Raum, dass das Bundesjagdgesetz und das Bundesnaturschutzgesetz geändert werden soll. Ja. Und quasi über diese Hintertür das schwedische Modell in Deutschland eingeführt werden soll.
Okay. Also das Referenzmodell, dass man sagt, man schießt sich auf eine Zahl runter.
Genau, man schießt sich auf eine Zahl runter. Das heißt, man setzt willkürlich, also nicht nach wissenschaftlichen Maßstäben ermittelten Referenzwert fest, und sagt, alles darüber hinaus kann abgeknallt werden. Mhm. Und des Weiteren wird der Wolf aus dem Naturschutzrecht herausgenommen und dem Jagdrecht gestellt.
Das passiert oder das befürchtest du?
Das befürchte ich, dass das so kommt.
Okay.
Ja. Ne? Und also, das es ist im Koalitionsvertrag ja vereinbart, dass das Bundesjagdgesetz und das Bundesnaturschutzgesetz entsprechend geändert wird, damit eine Bejagung des Wolfes möglich ist, beziehungsweise jetzt drücken sie sich ja noch vorsichtig aus und sagen, damit eine Entnahme von problematischen Wölfen möglich ist.
Okay, das war aber ja schon immer möglich.
Erstens war das ja schon immer möglich. Und zweitens kann ich mir nicht vorstellen, wie das rechtlich funktionieren soll, das Bundesnaturschutzgesetz so zu ändern, dass man nur den Wolf daraus nimmt, ohne das ist, ja, wie soll ich das ausdrücken, einen systematischen Effekt hat, also verschlechternd natürlich für das gesamte Artenschutz.
Also du meinst, dass auch andere Arten dann damit reinfallen?
Ja, das geht gar nicht. Mhm. Genau, das geht gar nicht, ne? Weil man müsste zum Beispiel auch die Bundesartenschutzverordnung ändern, weil der Wolf ist über die Bundesartenschutzverordnung sozusagen streng geschützt übers BNHG, über den Paragraphen 7 BNHG. Und wie man den Wolf da rauslösen will, juristisch, ja, ohne jetzt das ganze Artenschutzrechtkonstrukt zu öffnen, zu riskieren, das ist mir im Moment überhaupt noch nicht klar.
Aber hat denn nicht die ehemalige Umweltministerin Steffi Lemke in Aussicht gestellt, dass nur der Wolf davon betroffen sei? Ich war selber in einer Pressekonferenz, wo das gesagt wurde. Sie hat uns versprochen, dass nur der Wolf betroffen sein wird.
Naja.
Hm. Hm, genau. Was ist denn jetzt...
So viel dazu, was Politiker sagen, ja.
Ja, wollen wir gar nicht näher drauf eingehen. Was werden jetzt die Naturschutzverbände machen? Wie werden die reagieren?
Also es ist nur ein ganz wichtiger Punkt, was so gefährlich ist jetzt an der Sache, weil das schwedische Modell, es ist ja nicht das einzige Fatale daran, dass hier willkürlich die Referenzwert festgesetzt wird, sondern dass der Wolf dem Jagdrecht unterstellt wird. Und man dann zwar sagen kann, es ist ja immer noch FFH-richtlinienkonform, wenn der Wolf dem Jagdrecht unterstellt wird, wenn er mit einer ganzjährigen Schonzeit belegt wird.
Wie es ja auch schon Bundesländer gibt, wo das genauso ist, ne?
Genau so ist es, ja. Und ich habe eine Antwort von der Kommission letztes Jahr erhalten auf diese Frage, wie das zu regeln sei. Und da hat mir die Kommission geantwortet, Die FFH-Richtlinie schreibt nicht vor, über welche nationalen Gesetze die Staaten den Artenschutz regeln. Sie können es über jagdrechtliche Vorschriften machen oder über naturschutzrechtliche Vorschriften. Und wenn der Wolf im Jagdrecht geführt wird, aber mit einer ganzjährigen Schonzeit belegt ist, dann entspricht das den Vorgaben der FFH-Richtlinie. Soweit erstmal alles in Ordnung. Mhm. Die Krux liegt aber darin, dass man Schonzeiten mal ganz schnell aufheben kann.
Okay.
Und dass anerkannte Natur- und Umweltschutzverbände, also diejenigen, die vom Umweltbundesamt anerkannt worden sind, möglicherweise gegen solche jagdrechtlichen Vorgaben oder Änderungen nicht mehr vorgehen können. Das heißt, sie können anlasslose Tötungen oder Tötungen im Rahmen eines Bestandsmanagements nicht mehr einer gerichtlichen Überprüfung unterziehen.
Warum nicht? Das verstehe ich nicht.
Ja, das hängt damit zusammen, dass der Wolf nur dem Jagdrecht unterstellt
okay.
ist.
Das heißt, dann ist es ein anderes Recht, was gilt und da haben die Naturschutzverbände keinen Einfluss drauf.
Genau, so sieht's aus.
Ja. Das ist ja jetzt hier, das war nicht abgesprochen, dass du mir die Stimmung so verdirbst. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist ja noch viel schlimmer, das Problem, als ich mir das noch vor einer knappen halben Stunde vorgestellt habe. Es wird ja immer schlimmer. Das ist ja jetzt eine Kaskade ins Rollen gekommen.
Mhm, so sieht's aus. Deswegen hatte ich ja vorhin gesagt, es ist das, die Ruhe trügt.
Ja. Aber die Ruhe trügt auch, ich kann mir doch nicht vorstellen, dass die Naturschutzverbände das jetzt so hinnehmen. Also, dass hier Recht gebrochen wurde, da muss doch jetzt mal jemand gegen klagen oder was auch immer tun. Gibt's da Möglichkeiten? Ist da was in Planung?
Also wie gesagt, ne, auf die EU-Kommission, da kannst du, die kannst du in den Wind schießen. Ja, natürlich. Ne? Also wie ja sicherlich vielen bekannt ist, hat ja die italienische Umweltorganisation Green Impact eine Klage eingereicht vor dem EuGH. Die richtet sich aber gegen den Ratsbeschluss vom September des letzten Jahres. Und der Klagegrund ist die Annullierung dieses Ratsbeschlusses. Das würde denn dazu führen, dass der Beschluss des Ständigen Ausschusses der Berner Konvention zurückgenommen werden muss. Mhm. Die läuft aber noch und sollte die tatsächlich angenommen werden vom EuGH, das ist ein bisschen tricky, das hängt dort mit Klagebefugnissen zusammen, müssen wir aber trotzdem noch Monate warten.
Bis, ich wollte gerade sagen, das kann sehr lange dauern, richtig?
Genau.
Okay.
Ja. Und diese Zeit, die jetzt entsteht, ja,
die ist gefährlich.
Genau,
weil jetzt Tatsachen geschaffen werden hier auf nationaler Ebene bei uns.
So sieht's aus, ganz genau. Das war auch der Grund, warum auch auf EU-Ebene ohne Grund dieses Schnellverfahren angeordnet worden ist. Das heißt, man hat im Europaparlament ohne Anhörung des Umweltausschusses darüber entschieden, dass der Europarat dem Vorschlag zustimmen soll.
Also im besten Fall würde es bedeuten, wenn die Green Impact Klage angenommen wird und sie gewinnen, dann würde der Schutzstatus wieder hochgeschoben auf streng geschützt. Das ist euer Ziel, das ist das Ziel.
Dann müsste die Entscheidung des Ständigen Ausschusses der Berner Konvention zurückgenommen werden. Der Wolf kommt wieder auf den Anhang 2 der Berner Konvention. Und dann wäre die geänderte FFH-Richtlinie nicht mehr konform mit der Berner Konvention.
Über das wir heute gesprochen haben, wäre dann auch obsolet. Genau.
Wäre wieder obsolet. Genau
dann
so sieht's
ist
aus.
Das ja das, was wir uns jetzt wünschen müssen.
Genau, ja. Jetzt habe ich aber erfahren, dass noch eine zweite Klage vor dem EuGH in Arbeit ist. Das wäre schön, wenn alle diejenigen, die für Natur- und Artenschutz sind und sich auch aufbäumen möchten gegen diesen Generalangriff auf den Natur- und Artenschutz, weil wie gesagt, hier geht es nicht nur um den Wolf, hier geht es um die FFH-Richtlinie, hier geht es um den Bestand und um den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Da würde ich dafür aufrufen, dass wir diese Klage unterstützen. Diese beiden Verbände, die haben zu einer Spendenaktion aufgerufen. Und das wäre sehr toll, wenn wir das vielleicht hier wenn wir darauf hinweisen
können. Das verlinken wir, selbstverständlich. Das ist ultra wichtig, liebe Leute. Das wäre nämlich jetzt auch die nächste Frage gewesen. Die kam nämlich heute auch schon von verschiedenen Hörerinnen und Hörern. Was kann ich persönlich tun? Also ihr könnt erstmal jetzt auch wirklich zielgerichtet und sehr wichtig und wertvoll spenden. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ne, da muss jetzt noch richtig Geld gesammelt werden. Diese Klagen, die gehen leicht mal so in die 50.000 Euro Dimension. Ne? Da muss richtig viel Geld eingesammelt werden. Da ist schon viel Geld zusammengekommen. Da wird aber noch mehr Geld gebraucht. Jeder Cent zählt, um möglichst frei agieren zu können, juristisch vor diesen Gerichten, um da wirklich auch auftreten zu können, um da eine Chance zu bekommen, um auch alles einzupreisen, was so noch kommen kann. Jeder Cent zählt. Wir brauchen wirklich richtig viel Geld. Was heißt wir? Ich bin ja davon nicht betroffen, aber ihr, die ihr das organisiert. Der Link zu dieser Spendenaktion ist in den Shownotes. Was kann denn jetzt aber noch jeder Einzelne tun? Lohnt es sich, wenn man jetzt Beschwerde irgendwo einreicht, böse Briefe
schreiben? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also das fällt unter das Motto öffentlich Druck machen. Ja?
Okay.
Jeder, dem das wichtig ist, der schreibe bitte an den Bundesumweltminister. Mhm. Ja, der kann auch an die Kommission schreiben. Ja, desto mehr Leute das machen, desto besser ist es.
Kannst du die E-Mail-Adressen mir geben, zur Verfügung stellen, dass wir die auch in die Shownotes packen?
Ja, die findet aber auch jeder online. Ne? Also wenn man auf die Seite des Bundesumweltministeriums geht.
Da sind so Formulare, ne? Wo man reinschreibt.
Ja, aber da gibt es auch Kontaktadressen, Bürgerservice und so weiter. Das geht absolut.
Okay.
Ja.
Das heißt, das
und wenn
kann
man sich und wenn man eher so old-fashioned drauf ist, ja, dann kannst du auch Papier nehmen und schreibst persönlich drauf an den Bundesumweltminister und tütest das ein und schickst es per Brief ans Bundesumweltministerium.
Gut. Und nochmal die Frage, die Naturschutzverbände, planen die irgendwie zu klagen gegen das, was, ich meine, noch einmal, hier ist Rechtsbruch begangen worden. Hier hat man einfach die Klagen, ja?
Ja, genau. Also wie gesagt, die Klage ist nach meinem Kenntnisstand in Arbeit.
Das ist jetzt die eine Klage beim EuGH. Ich meine jetzt aber hier, was Deutschland jetzt hier veranstaltet hat. Gibt es hier denn auch irgendwelche Bestrebungen, was dagegen zu tun, was hier gemeldet wurde, gegen die Bundesregierung?
Ist mir nicht bekannt, nein. Ich habe heute ein Statement vom WWF noch gelesen dazu. Aber nee.
Müssen wir mal gucken.
Ja, und das ist eine Meldung, ja. Mhm. Was soll man dagegen rechtlich machen? Es ist natürlich, jeder, der sich ein bisschen mit der Problematik auskennt, der weiß, dass das gelogen ist. Mhm. In einigen Tagen werden die Zahlen wahrscheinlich auch sichtbar sein in dem Artikel 17 Webtool. Es kann natürlich auch jeder an die Kommission schreiben und kann darüber berichten, was hier in Deutschland heute gemeldet worden ist und dass das nicht den Tatsachen entspricht, nicht den wissenschaftlichen Berichten und die Kommission darauf hinweisen. Mhm. Das kann natürlich jeder machen.
Okay. Ja. Das sollte man vielleicht auch tun, alleine schon, um seinem Herzen Luft zu machen und seine Wut zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, es ist nichts schlimmer, als jetzt hier nur zu sitzen und zuzuschauen. Ich glaube, das ist schwierig auszuhalten. Ja. Ich weiß, dass viele Leute das mitnimmt, was hier gerade passiert, die auch gar nicht so drin sind in dem Thema, aber die jetzt, weil es ja so eine große mediale Präsenz auch hat, auf einmal plötzlich anfangen, sich zu interessieren und sagen, oh Gott, das ist ja gar nicht auszuhalten. Also was man da erfährt, das geht ja gar nicht eigentlich. Und das ist ja, das übergeordnete Thema ist ja eben, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, der Angriff auf die Demokratie, auf die Rechtsstaatlichkeit, das ist so alles gar nicht tragbar.
Das ist wirklich enttäuschend. Und da muss ich auch nochmal sagen, ich hätte jetzt vom Bundesumweltminister und vor allen Dingen von dem Staatssekretär Herrn Flassbart, das sind ja nur beides zwei gestandene Herren. Ja? Und gerade der Herr Flassbart, habe ich mal gelesen, der wird ja auch als Haudegen bezeichnet, wirklich als Urgestein des Naturschutzes. Ich hätte jetzt wirklich erwartet, dass die beiden Herren, ein Arsch in der Hose haben und sich dieser ganzen populistischen Hetze entgegenstellen und jetzt endlich mal auf den Tisch hauen und sagen, so, jetzt reicht's aber mal. Ja, wir bleiben jetzt hier bei den wissenschaftlichen Fakten und wir halten uns an Recht und Gesetz. Und wir machen diesen Schmuh nicht weiter mit.
Tja.
Und da bin ich sehr enttäuscht, dass diese beiden Herren nicht den in der Hose hatten, das durchzuziehen. Ja, dass sie sich wieder dem populistischen Druck wem auch immer gebeugt haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das allein Agrar- und Jagdlobbyisten sind. Da muss noch mehr dahinter stecken, aber das werden wir wahrscheinlich nie erfahren.
Na, sag das nicht. Ich hänge mich da jetzt mal ein bisschen rein. Irgendwann kriegen wir das schon raus, auch wenn es viel Zeit in Anspruch nimmt. So kann das hier nicht stehen bleiben. Ich habe großes Interesse daran, dieser Sache mal auf den Grund zu gehen. Das ist ja ein Phänomen, was ja wirklich in übelster Weise faszinierend ist. Und wir haben ja heute gelernt, irgendwie Desinformation, martialische Sprache, Maximalforderungen, ja, Gesetzlosigkeit sind Werte, die momentan echt erfolgversprechend sind. Also, wenn ich diese Charakterzüge habe, komme ich momentan weiter. Aber, Ines, wir lassen uns nicht unterkriegen. Und das gilt auch für all die Leute da draußen und natürlich auch für die Leute in unserem Umfeld. Und insofern danke ich dir, dass du heute für dieses Gespräch zur Verfügung standest. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder hier in diesem Podcast und dann mit vielleicht ja irgendwann mal guten Nachrichten. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Eins will ich bloß nochmal loswerden, weil mir das ganz besonders wichtig ist und weil mir der Wolf ja so am Herzen liegt. Es ist ja immer wieder berichtet worden, dass der Wolf sei in einem günstigen Erhaltungszustand und deshalb ist es gerechtfertigt, ein Bestandsmanagement einzuführen. Ich möchte ja nochmal ganz klar betonen, dass das nach wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht der Fall ist. Ganz im Gegenteil. Die Lage für den Wolf in Deutschland ist dramatisch. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auf den Seiten des BFN dazu erkundigen. Da gibt es eine sogenannte Populationsgefährdungsanalyse. Und die kam leider zu dem Ergebnis, das ist ganz dramatisch und das finde ich wirklich furchtbar traurig, dass man angesichts solcher Tatsachen dann immer noch eine Bestandsregulierung und eine Jagd auf den Wolf fordert. Die hat ergeben, dass, also da wurden Berechnungen durchgeführt und dass in allen 100 Simulationen führte eine nur geringfügige Anhebung der Mortalitätsrate zum Aussterben der Population. Ich wiederhole, zum Aussterben der Population, ohne dass das aufgehalten werden kann. Das heißt, wenn hier jetzt noch eine Bestandsregulierung eingeführt wird oder die illegale Jagd nicht endlich mal der illegalen Jagd nicht endlich mehr Einhalt geboten wird oder irgendeine Katastrophe eintritt, ja, dann sterben die Wölfe in Deutschland wieder aus. Und genau das ist das Ziel mancher Jäger, ich sag nicht alle, ja, also aber derjenigen, die hinter diesem ganzen widerlichen Treiben stecken, die wollen den Wolf wieder ausrotten. Und deshalb wollen sie das schwedische Modell hier einführen, weil sich die Natur- und Artenschutzverbände dagegen nicht mehr wehren können. Genauso wie das in Schweden der Fall ist. Und da gibt es ja auch Naturschutzverbände, die seit Jahren versuchen, den Wolf vor der Ausrottung zu bewahren. Und da gibt es eine ganz berühmte NGO, ich kann den Namen nicht aussprechen, aber die versuchen seit Jahren über ein Verwaltungsgericht an den EuGH zu kommen. Und kein Verwaltungsgericht in Schweden hat das bisher zugelassen. Und das ist der Grund, warum es über Schweden bisher kein EuGH-Urteil gibt. Das erwartet uns auch, wenn es uns nicht gelingt, diese Änderungen im Bundesjagdgesetz kannst du, aber BNHG, das darf nicht passieren. Dann werden die Wölfe hier wieder ausgerottet. Wenn die dem Schicksal der Jägerschaft übergeben werden, werden die Wölfe hier wieder ausgerottet. Das ist ganz furchtbar, ja.
Danke dir.
Trotzdem, wir kämpfen weiter und Aufklärung und Unterstützung ist immer wichtig.
Das Wichtigste überhaupt momentan.
Ja.
Danke dir. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.